Kennst du dieses Gefühl, dass jedes Wort, das du sprichst und dass jeden Schritt, den du tust, genau beobachtet wird? Dass du wie auf dem Präsentierteller bist und dass du auf gar keinen Fall was falsch machen darfst? Es kann dir so gehen, wenn du vielleicht eine Prüfung in der Schule hast und genau geguckt wird, was weiß sie oder er da eigentlich, was sie da vorstellt. Oder du hast vielleicht eine neue Frisur und denkst, nicht jeder schaut anerkennend, sondern du siehst manches Stirnrunzeln und manchen kritischen Blick nach dem Motto, was hat sie, was hat er denn da gemacht? Oder du bist bei einem gemeinsamen Essen mit Freunden und Verwandten und man unterhält sich ganz locker und dann erzählst du von deinem neuen Job und dann merkst du auf einmal, dass die Leute sehr genau hinhören und auf jedes Detail und jede Ungereimtheit achten und selber überlegen, hätte er sie das machen sollen und hätte ich das vielleicht anders gemacht? Man wird analysiert, bewertet, vielleicht auch ein bisschen missverstanden. Man hat den Eindruck, jede meiner Gesten, alles, was ich sage und tue, wird hier auf die Goldwaage gelegt. Manchmal ist es vielleicht nur ein Gefühl, das uns lebt, aber wie gesagt, es gibt ja wirklich diese Situationen, wo wir uns und andere nicht enttäuschen wollen und deshalb so richtig in einem Brennpunkt der kritischen Blicke stehen und beurteilt werden. Und ich weiß nicht, wie es euch in solchen Situationen geht. Also ich finde das schon sehr anstrengend, wenn man so den Eindruck hat, alles, was man macht und sagt, wird genau geprüft. Am liebsten will man wegrennen. Es ist so eine angespannte Atmosphäre. Und wir beschäftigen uns heute mit einem Text, mit einem Bibeltext, der auch in so einer Zeit und Situation gesprochen wird. Wir sind heute beim dritten Teil unserer Chosen-Reihe und es geht um eine Situation, in der Jesus einem Mann mit Behinderung begegnet. Und das Ganze spielt jetzt am Schabbat in der Synagoge, man könnte sagen, so wie am Sonntag hier im Gottesdienstraum. Und es gibt sehr genaue Blicke. Es ist keine fröhliche Runde. Die Atmosphäre ist durchaus etwas angespannt und der Mann mit dieser Behinderung, der landet, ohne das zu wollen, plötzlich auf dem Präsentierteller, steht in der Mitte da und ganz viele Augen sind auf ihn und eben auch auf Jesus gerichtet. Im dritten Kapitel des Markus-Evangeliums wird uns die Szene so beschrieben, ihr könnt sie hinter mir mitlesen. Als Jesus ein anderes Mal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die, die einen Vorwand suchten, um Jesus anklagen zu können, beobachteten aufmerksam, ob er ihn am Schabbat heilen würde. Jesus war zu diesem Zeitpunkt schon einigermaßen bekannt. Wir können davon ausgehen, wenn er in die Synagoge kommt, drehen sich einige Köpfe auch nach ihm um. Seine Taten und Worte haben sich rumgesprochen. Die Menschen wussten, das ist jemand, der heilt Kranke, der treibt Dämonen auf und er verkündet Gott und sein Reich auf eine Weise, was wirklich anziehend ist. Viele Leute laufen ihm hinterher, sind in den Bann gezogen von seiner Botschaft. Aber dieser Jesus, der eckt eben auch durchaus an, vor allem bei denen, die es ganz genau nehmen, die sich als Hüter des Gesetzes sehen, nämlich bei den Pharisäern. Markus schreibt ja ganz unverblümt, die Pharisäer, die suchen einen Vorwand, um Jesus anzuklagen. Man kann sich fragen, warum eigentlich? Die Pharisäer waren ja eigentlich oder waren eine Bewegung, die das Studium der Tora und die Einhaltung von Gottes Gesetzen im Alltag der Menschen ganz stark förderten. Eigentlich was, was jetzt auch Jesus gar nicht doof fand. Ihre Auslegung war in vielen Synagogen präsent und der Historiker Josephus sagt, der war selber Priester, also der König und die Beamten und hohe Priester hatten weniger Einfluss auf die Menschen im Volk als das, was eben Pharisäer zu sagen hatten. Also diese Pharisäer haben eine große Anerkennung im Volk, eine gewisse Macht und sie sorgen sich darum, dass jetzt Jesus mit seiner Lehre aneckt. Weil eben Jesus durchaus auch Sachen sagt, die nicht im Sinne der Pharisäer waren. Zum Beispiel, wenn es darum ging, wie hält man eigentlich den Schabbat, den freien Tag? Jesus ist zunehmend eine Gefahr für sie, weil er eben Dinge tut, die man nach pharisäischen Regeln nicht tun soll. Und jetzt kommt Jesus in die Synagoge am Schabbat und da ist dieser eine Mann, von dem wir nur eine Sache wissen. Seine Hand war verkrüppelt. Und das ist irgendwie kennzeichnend, weil wahrscheinlich dieser Faktor, die verkrüppelte Hand, das war, was sein Leben am meisten geprägt hat. Nur mit einer Hand, die funktioniert, und der anderen, die nicht geht, werden die einfachsten Dinge zur Herausforderung. sich kleiden, essen, arbeiten, jemand die Hand schütteln, funktioniert alles noch richtig, nicht richtig gut. Und wahrscheinlich ist es damals auch so eine Quelle von Scham gewesen, weil man oft in der Antike Krankheit, Behinderung doch irgendwie mit der Vorstellung von Sünde oder göttlicher Strafe verbunden hat. Also es war zwar schon so, dass dieser Mann mit seiner Behinderung in den Synagogengottesdienst durfte, da gab es kein Verbot, aber man schaute manchmal doch so ein bisschen kritisch, was mag er, seine Eltern wohl getan haben, warum hat er wohl diese Situation, warum lebt er in dieser Situation? Was passiert jetzt in der Synagoge? Wir lesen Vers 3. Jesus ruft diesen Mann nach vorne. Steh auf und komm nach vorn, sagte Jesus zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Und den anderen stellte er die Frage, was ist richtig, am Schabbat Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten? Jesus erahnt die Gedanken der Pharisäer oder erkennt sie. Aber er stellt das Problem jetzt mitten in den Raum. Er sagt, steh auf und komm nach vorne. Stell dir vor, du wärst dieser Mann gewesen, der jahrelang mit dieser Behinderung lebt, sie wahrscheinlich eher so ein bisschen unter dem Mantel versteckt. Und Jesus ruft diesen Mann plötzlich in die Mitte der Gemeinde, in die Mitte der Leute, sagt, steh auf, stell dich hier hin. Jetzt lass uns das alle mal anschauen. Tritt ins Rampenlicht deines Leidens. Ich glaube, das fordert viel Mut, aber ist für den Mann sicherlich auch eine Herausforderung, sich seinem Leiden auch so zu stellen. Jesus holt ihn aus dem Schatten der Anonymität heraus, stellt ihn in den Mittelpunkt, um ihm auch eine gewisse Würde wieder zurückzugeben. Er zeigt, dass Gott diesen Menschen liebt und Aufmerksamkeit schenkt, trotz oder gerade auch wegen seiner Behinderung. Und dann stellt er diese Frage, die ja eigentlich rhetorisch ist. Ich meine, da kann man ja gar nicht Nein antworten. Was ist richtig, am Schabbat Gutes zu tun oder Böses, einem Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten? Und er stellt diese Frage, weil er damit genau den Finger auf die Wunde der Pharisäer legt, an dem Punkt, wo sie ein Problem sehen. Für die Pharisäer war klar, das Gesetz sagt, du sollst am Schabbat nicht arbeiten. Und heilen ist ja doch irgendwie anstrengend, ob das ein Arzt macht, der wickelt da Verbände, wie auch immer. Und heilen ist natürlich Arbeit. Deshalb ist am Sonntag, am Schabbat heilen, arbeiten, also arbeiten, heilen und deshalb auch verboten. Und Jesus stellt jetzt hier mit seiner Frage eigentlich ein einfaches Prinzip über die Regel und sagt, was ist das Prinzip, Gutes zu tun und Leben retten, ist doch wichtiger. Jesus fragt, was dient diesen Menschen? Was dient der Liebe? Was ist Gottes Wille in der Situation? Möchte Gott wirklich, dass dieser Mann jetzt weiter leidet, nur weil eben jetzt gerade der Kalender Schabbat zeigt? Ist es nicht vielmehr Gottes Willen, dass das Leiden gelindert und Leben wiederhergestellt wird? Jesus stellt diese Frage, aber die Pharisäer, sie können gar nicht darauf antworten. Ihre Reaktion ist Schweigen. Es heißt da, sie schwiegen. Er sah sie der Reihe nach an, voller Zorn und zugleich tief betrübt, über ihr verstocktes Herz. Manchmal sagt ja Schweigen mehr als 1000 Worte. Die Pharisäer sind nicht empathisch oder sie zeigen nicht ihr Mitgefühl. Sie können Jesus auch nicht direkt widersprechen, weil dann würden sie ja sagen, oh ja, du hast recht, unsere pharisäische Auslegung ist ja ganz falsch. Natürlich geht es darum, Gutes zu tun und dem Menschen zu helfen. Also schweigen sie, weil sie das nicht tun können. Und ich finde die Reaktion von Jesus so spannend, da heißt es, er sah sie der Reihe nach an, voller Zorn und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Es geht um Zorn und es geht um Betroffenheit. Und immer wenn wir von Gottes Zorn in der Bibel reden, dann ist es nicht so ein menschlicher Wutausbruch, weil mich was emotional zerreißt, sondern Zorn in der Bibel ist eigentlich immer ein Bild dafür, dass Gott in seiner radikalen Liebe Menschen oder Situationen annimmt und ansieht, dem Schwachen und Armen helfen will. Und jetzt gibt es Menschen, die dem entgegenstehen. Gottes Zorn richtet sich gegen das, was Leben zerstört und dem Aufblühen entgegenbringt. Und zugleich hat Jesus eben auch Mitleid. Er setzt sich so für die Schwachen und Armen und Kranken und Missbrauchten ein. Und er ist einfach so traurig darüber, dass die Menschen, die Pharisäer, das gar nicht sehen, dass sie stur und hartherzig bleiben. Sie sind so sehr in ihre Schriftauslegung verstrickt, dass sie das Wesentliche des Glaubens verpassen, nämlich einfach einem Menschen in Not Mitleid zu zeigen und beizustehen. Und dann geht die Geschichte so weiter, dann befahl er dem Mann, streckt die Hand aus, Der Mann streckte die Hand aus und sie war geheilt. Die Pharisäer jedoch fassten, sobald sie die Synagoge verlassen hatten, zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan, Jesus zu beseitigen. Ein Mann, der nie damit gerechnet hat, aller Wahrscheinlichkeit nach, dass er seine Hand jemals wieder normal gebrauchen kann, der erfährt hier Heilung. Und die Reaktion der Pharisäer ist, ihn zu verurteilen. Also die Anhänger des Herodes, die waren politisch pro-römisch und total auf der Seite der Römer, fanden alles gut, was hellenistisch, also griechisch und römisch war. Und die Pharisäer wiederum fanden eigentlich alles blöd, was römisch und hellenistisch war. Und plötzlich nach dem Motto, dein Feindes Feind ist mein Freund, schließen die beiden sich zusammen, weil sie einfach in Jesus eine Gefahr sehen, eine Gefahr für ihre eigenen Macht und Einfluss. Dass Jesus diesen Mann heilt, hat eigentlich die Botschaft, dass er heilt nicht, weil er muss, sondern weil er liebt. Nicht, weil es bequem ist, sondern weil es Gottes Wille ist, diesen Mann zu helfen. Und Jesus heilt, obwohl er um die Gefahr weiß, die ihm diese Regelverletzung im Sinne der oder im Augen der Pharisäer einbringt. Ich habe mich gefragt, was nehme ich von dieser Geschichte der Heilung mit? Was kann ich da mitnehmen? Und drei Gedanken sind mir gekommen. Das erste, worüber ich nachgedacht habe, ist, was sind eigentlich die verkrüppelten Hände unserer Zeit? Jesus macht ja hier das Zerbrochene wieder heil. Er heilt den Mann körperlich und für diesen Mann beginnt ja auch sozial sicherlich ein ganz neues Leben. Und ich habe mich gefragt, wer sind eigentlich die Menschen in meinem Umfeld, die durch Einsamkeit, die durch Krankheit, die durch Sucht oder Verletzung verkrüppelt sind? Und wie kann ich auch, so wie Jesus das tut, oder wie kann es mir gelingen, diese Menschen liebevoll in die Mitte zu stellen, nicht um sie bloßzustellen, sondern um sie aus der Not herauszuholen, für sie einzustehen, ihnen würdevoll zu begegnen? Und ich habe so an mein Leben gedacht. Ich bin seit 30 Jahren mit jemand befreundet, der zum Beispiel eine Schizophrenie hat, die bei ihm als Teenager damals ausgebrochen ist. Und leider kann ich ihn nicht heilen, aber ich versuche immer wieder Kontakt zu ihm zu halten, zu dieser Person. Ich rufe sie an, ich bete für sie. Immer wieder, wenn ich in der Nähe bin, wo er wohnt, besuche ich ihn, um einfach ein Stück weit ihm das, was ihm so schwer fällt, nämlich mit Leuten sozial Neues aufzubauen, Kontakte zu halten, um das ein Stück weit zu normalisieren oder einfach Kontakt zu haben. Und manches hat sich in den 30 Jahren verändert. Es geht ihm besser als damals am Anfang und trotzdem sind einfach Spuren da. Und ich glaube, wenn ihr alle in euch geht, fallen euch vielleicht auch Menschen in eurem Umfeld ein, die in einer gewissen Weise herausgefordert sind durch eine Krankheit, durch einen Schicksalsschlag, wie auch immer. Und vielleicht kannst du auch ihnen an der Seite stehen und ein Stück des Weges mit ihnen gehen. Also wo sind die Menschen in deinem, in meinem Umfeld, die Hilfe brauchen? Und der zweite Gedanke in diesem Kontext, habe ich mich gefragt, wo steckt eigentlich der Pharisäer in mir? Wo stelle ich Regeln über Mitgefühl? Ich meine, wir würden uns alle nicht als Pharisäer wahrscheinlich bezeichnen und trotzdem glaube ich, gibt es diese Tendenz in uns, dass wir uns innerlich schützen und manchmal sagen, er oder sie ist doch selbst schuld an ihrer Situation. Das mag manchmal stimmen, hilft aber dann meistens trotzdem nicht. Und ich habe überlegt, wie oft bleibe ich eigentlich in meiner Komfortzone, anstatt mich mit dem Leiden anderer auseinanderzusetzen? Wie oft entscheide ich mich für den leichteren Weg, anstatt für den Weg der Liebe, der mich was kosten könnte? Viel zu schnell stecken wir doch Menschen dann in Schubladen, anstatt ihnen unvoreingenommen zu begegnen. Aber die Wahrheit ist doch, ich bin doch kein Deut besser als der, dem es gerade irgendwie schlecht geht. Vielleicht läuft mein Leben gerade in guten Bahnen, meinen Kindern geht's gut, ich bin gesund, alles läuft so, wie es gedacht ist. Aber eigentlich ist da auch ganz viel Gnade und ein großes Geschenk dabei. Dass ich nicht einen Unfall habe und morgen im Rollstuhl sitze, das habe ich keine Garantie darauf. Keiner von uns ist besser, weder der, der leidet, noch der, der gesund ist. Und wenn ich mich daran erinnere, dann bekomme ich immer wieder mal, oder dann erinnert mich das daran, dass ich nicht besser bin und das macht mein Herz weich, dass ich auch meinen Mitmenschen eben mit Mitgefühl und Barmherzigkeit begegne. Mich rüttelt dieser Zorn Jesu über die Pharisäer und die Hartherzigkeit der Pharisäer auf. Und ich frage mich, bin ich bereit, Menschen ihrer Not zu begegnen, dass mein Mitgefühl nicht hinter Regeln oder biblischen Auslegungen versteckt wird? Bei der Geschichte von dem barmherzigen Samariter ist das ja so, dass gerade die zwei Frommen an diesem Verletzten vorbeigehen, weil sie nicht bereit sind, sich ihre Barmherzigkeit was kosten zu lassen. Vielleicht auch, weil sie vom Gesetz her wussten, wenn ich Blut berühre oder einen Kranken, Sterbenden oder Toten, kann ich gar nicht meinen Tempeldienst machen. Und ich habe überlegt, ob es da Parallelen heute gibt. Und tatsächlich, vor einiger Zeit habe ich gehört, es gibt in den USA unter den evangelikalen Christen eine Bewegung, die sagt, dass Mitgefühl und Menschlichkeit Schwäche ist. Und man fragt sich, wie kommt man denn auf sowas? Ist ja völlig widersinnig zu dem, wer und für was Jesus steht. Aber die Argumentation ist die, dass es beim Glauben ja um Wahrheit und Gerechtigkeit geht. Und Mitgefühl sei eine Gefahr, weil es von entschlossenem Handeln ablenken würde. Es gehe darum, Gott wieder ins Land nach Amerika zu holen als christliche Nation. Und da müsste man eben auch unbequeme, unpopuläre Entscheidungen treffen. Und mit der Haltung werden dann eben Menschen an der Grenze verachtet, verjagt, zurückgeschickt. Es wird zutiefst christlich begründet und gleichzeitig eine messianische Trump-Verehrung geht damit einher, dass er der große Mann ist, der unser Land wieder fromm macht. Und ich glaube, nicht in dem Stil, aber doch in anderen, ist es manchmal so, dass unsere Bibelauslegung uns auch vielleicht abhält, das Gute zu tun, was wir eigentlich Gutes tun sollten, weil wir uns irgendwelche Begründungen vielleicht zurechtlegen und uns gar nicht fragen, was dient eigentlich der Liebe? Was dient dem Leben? Und ich glaube, darum geht es doch am Ende bei allem, wozu Jesus uns auffordert, nicht darum, den Buchstaben zu erfüllen, sondern den Geist dahinter zu verstehen. Leben soll aufblühen und nicht verdorren. Und deshalb noch diese Frage, wo hindern mich Glaubensüberzeugungen davor, Menschen mit Mitgefühl zu begegnen? Und ist es so, dass mein Glaube mein Leben und das Leben der meiner Mitmenschen zum Blühen bringt oder nicht? Und warum? Und damit noch zu einem dritten Gedanken, nämlich ich habe mir die Frage gestellt, wo bin ich eigentlich mutig? Jesus geht ja wirklich ein Risiko ein. Ihm scheint ja von Anfang an bewusst zu sein, die Pharisäer und die Schriftgelehrten zum Teil, die werden es gegen ihn abgesehen haben. Und jetzt, der hätte den Mann mit der verkrüppelten Hand nach dem Gottesdienst in den Arm nehmen können, hinter die Synagoge führen und dort heilen können. Hätte auch genauso funktioniert. Macht Jesus aber nicht. Er nimmt ihn in die Mitte und er provoziert ja schon richtig damit die anderen. Aber ich habe mich gefragt, bin ich eigentlich auch mutig oder wo bin ich es nicht? Barmherzigkeit ist was, was durchaus was kosten kann. Es kann meine Bequemlichkeit und meine Zeit kosten. Und es gibt auch immer wieder Widerstände, weil Leute merken, es wird anstrengender. Vielleicht haben Menschen Angst um ihre Machtposition, wenn man Dinge anspricht. Oder Angst vor Veränderung, weil wenn ich wirklich was tun würde, mich wirklich einsetzen würde für diesen oder jenen, ja, dann könnte das ja auch mir irgendwie an den Kragen gehen. Und da habe ich mich gefragt, wo bin ich eigentlich mutig? Das Interessante ist ja, Jesus das nicht erfragt, was ist richtig, am Sabbat Gutes zu denken oder Böses zu denken. Er sagt ja, was ist richtig, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun. Es geht eigentlich um ein Handeln. Und ich glaube, Gott handelt auch heute an ganz vielen Orten, nicht immer so spektakulär, wie wir es hier erleben mit dem Mann mit der verkrüppelten Hand, aber eben auch durch Fürsorge, durch Gebet, durch professionelle Hilfe und durch die ausgestreckten Hände als Mitmenschen, unserer Mitmenschen. Wir können heilen, wir können trösten, wir können stützen, wir können halten, wir können Brücken bauen, wo Mauern sind und wo Not ist. Der Preis der Barmherzigkeit kann Verständnislosigkeit sein, kann Angst vor Scheitern bedeuten, kann uns manchmal Kraft und Energie und auch Geld kosten. Barmherzigkeit kann uns herausfordern, aber sie kann auch zum Weg zum Leben werden für uns und für andere. Wo müssen wir also einfach weniger reden und vielleicht mehr handeln? Mich hat in dieser Geschichte nochmal diese Frage bewegt, was sind eigentlich meine Schabbatregeln in meinem Leben? Was stelle ich mir denn so für Regeln auf in meinem Leben, in meinem Glauben, in dem Umfeld, in dem ich bin? Und ich glaube, wir müssen diese Regeln, diese Dinge, die uns prägen, immer wieder hinterfragen. Dienen sie dem Leben und der Liebe? Oder sind diese Sachen, die uns wichtig sind, vielleicht sogar Hindernisse geworden, die uns von Gott und unserem Nächsten trennen? Tun wir auch dann das Gute, wenn es uns vielleicht kritische Blicke oder Widerstand einbringt? Ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, die den Mut haben, barmherzig zu sein, die nicht bequem und passiv bleiben, sondern die die Dinge angehen, die anzugehen sind, die aufstehen für Gottes Reich, für Gutes und Gerechtes, dass wir Menschen sind, die Leben zum Blühen bringen, bei unseren Mitmenschen und auch in unserem Leben das erleben. Wo wir aus Jesu Liebe leben, da verändern wir die Welt Hand für Hand und Schritt für Schritt und Herz für Herz. Amen. Wie diese Begegnung jetzt von den Chosen-Machern interpretiert wird, das sehen wir jetzt in einem kurzen dreiminütigen Videoclip. Wenn ihr euch wundert, dass Jesus da plötzlich von einem verlorenen Schaf spricht, der muss wissen, dass diese Begegnung, die ich jetzt aus dem Markus-Evangelium erzählt habe, in allen drei Evangelien vorkommt. Und in einem der Parallelberichte ist auch diese Rede von dem Schaf. Und mit der verdorrten Hand, wer alle drei Berichte kennt, der wird merken, dass es im Video auch eine Ungereimtheit gibt. Denn ich glaube, das Lukas-Evangelium betont explizit, dass die rechte Hand die verdorrte ist und im Video ist es die linke. Also nur für alle, die es ganz genau haben wollen. Trotzdem finde ich, das Video trifft sehr, sehr gut den Inhalt und das, was wir gehört haben. Lasst euch hineinnehmen und wenn ihr mehr Lust habt, nicht nur diese Szene zu sehen, sondern den ganzen Kontext, dann wieder am Dienstag 19:30 Uhr, wo wir dann diese Folge sehen werden.